Die Art und Weise des Journalismus, den wir machen, der kommt so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum, heißt Constructive Journalism. Geht darum, dass man nicht nur Probleme skizziert und sagt, ey, die Welt ist schlecht und hier, bumm, ist was explodiert und bam, das ging auch schief, sondern wir versuchen ganz viel Lösungen mit reinzubringen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Gute Ideen, dem Start Next Interview Podcast. Ich bin Leonie und ich werde heute diesen Podcast moderieren, gemeinsam mit meinem Kollegen Michael.
Hallo, grüße euch.
Wir arbeiten in der Projektberatung und Community Support hier bei Start Next und wir haben heute Alexander Sengerlaub zu Besuch. Hallo Alex.
Hallihallo.
Herzlich willkommen. Er ist deutscher Journalist, Publizist und Kommunikationswissenschaftler und hat bei Start Next schon 4 Kampagnen gehabt, und zwar mit dem Projekt Kater Demos. Kater Demos ist ein utopisches Politikmagazin. Und wir haben hier, du hast uns ja alle Folgen jetzt mitgebracht, finde ich ganz cool. Ich habe mir mal eine hier rausgegriffen, weil ich das Deckblatt so toll finde. Und zwar ist das eine Konservendose, eine rot-weiße Konservendose mit einem kleinen Kater drauf.
Das ist Katzenfutter.
Genau, sieht aus wie Katzenfutter so ein bisschen.
Konservierte Demokratie.
Genau, von der Sorte Demokratie. Und da möchte ich direkt mal fragen, wenn man Demokratie in so eine Dose pressen müsste, welche Inhaltsstoffe müsste man da auf jeden Fall reinpressen?
Was würdest du sagen? Welche Inhaltsstoffe? Mit feinen Häppchen Partizipation steht ja schon mal vorne drauf. Die Idee war damals zu sagen, Demokratie, eigentlich tolle Geschichte, aber haben wir das eigentlich weiterentwickelt? Haben wir neue Gedanken, wie Demokratie sich zum Beispiel ins Digitale transformieren könnte? Keine Ahnung, Liquid Democracy war irgendwie damals, als es die Piraten noch gab, ein großes Stichwort. Ist auch jetzt schon 5 Jahre her, die erste Ausgabe, ganz schön lange her, wie mir gerade auffällt.
Stimmt.
Wir haben überlegt, welche Bestandteile sind eigentlich spannend, wenn man sich Demokratie anguckt. Es geht natürlich irgendwie von dem Wahlprozess, was jetzt irgendwie so das Klassischste ist, über Fragen wie, wie lange sind Politiker im Amt, wie können wir als Bürger uns mehr beteiligen, haben wir vielleicht freitags alle frei, um uns politisch zu engagieren, wie bei Fridays for Future. Die Frage vor 5 Jahren war ein bisschen anders, da gab es Fridays for Future noch nicht, so würden wir aber vielleicht heute darauf gucken. Und so sind wir auf die Katzendose gekommen. Und die Katze selber ist so ein bisschen die Idee, dass im Internet können wir eigentlich die Welt retten und uns verbinden, um alle möglichen Sachen zu verbessern. Was wir aber machen, ist irgendwie Katzenvideos zu teilen.
Die Katze funktioniert immer.
Wer auf Facebook unterwegs ist, weiß, das funktioniert wirklich immer. Katzenmeme, Katzenvideo, egal was, funktioniert. Es war so ein bisschen unser ironischer Blick auf Politik, dass eigentlich die Leute Bock haben, politisch zu sein, sich politisch zu engagieren, aber am Ende teilt man dann vielleicht doch eher das Katzenvideo, anstatt irgendwie die Welt zu verändern. Und der Kater ist so ein bisschen unser ironischer Blick.
Daher auch der Titel Kater Demos, oder wie seid ihr?
Genau. Und Demos, also von Demokratie, war auch so ein bisschen SEO-Optimierung, ne? Auch solche Sachen, muss man denken, so absurd, da kommt uns keiner in die Quere, wenn das einer googeln will.
Stimmt.
So, diese Mischung aus vielleicht Politikverdruss im Sinne von Katerstimmung des einen oder anderen gegenüber Politik, und wir wollen da irgendwie ein Magazin machen, was die Leute pickt und sagt, ey, Politik ist eigentlich gar nicht so unspannend und gar nicht so uncool und man kann sich doch an vielen Stellen für Politik interessieren. Und zum Beispiel, was weiß ich, fährt der Bus am Wochenende oder ist die U-Bahn irgendwie auch in der Nacht unterwegs? Mhm. Kann ich im Winter irgendwie beim Edeka Erdbeeren kaufen oder ist irgendwie meine Straße voller Autos? Das sind alles politische Fragen und ich glaube, jeder ist politisch, weil jeder dazu irgendwie eine Meinung hat. Aber nicht jeder interessiert sich deswegen automatisch für Bundestagsdebatten oder keine Ahnung, den SPD, den SPD-Regionalkonferenzen, die irgendwie gerade laufen.
Und wie macht ihr das bei Kater Demos? Also wie wollt ihr Leute dazu bringen, sich mehr für Politik zu interessieren? Nur mit schönen bunten Katerbildchen? Also wie sagt man dazu? Die Illustrationen haben uns super gut gefallen.
Das ist auch mega gut designt, ja. Das ist so ein echter Lob aussprechen. Da sitzt ja jemand bei euch, der das wirklich gut kann. Also
Lob an den Kreativdirektor und Lob Team an dieser Stelle.
Richtig.
Genau, einerseits durch die ansprechende Darstellungsform, also es darf alles ein bisschen bunt und lockerer sein, und die Texte sind auch witziger geschrieben, als vielleicht man das im Spiegel oder in anderen hochtrabenden Politikmagazinen erwarten würde. Unser Zugang ist, genau zu sagen, Politik ist eigentlich für jeden total erfahrbar und viele Fragen sollten wir uns eigentlich stellen, weil das heißt, dass wir gemeinsam Gesellschaft besser machen können, wenn wir denn wollen. Und dann Dinge runterzubrechen und verständlich zu machen, das war so die Idee von Katademos. Deswegen hat jede Ausgabe halt ein großes Monothema. Erste Ausgabe war Demokratie als so Schlag-mich-tot-Riesenthema. Ja. Zweite Ausgabe ist Arbeit gewesen, dann kam Medienüberwachung und das Fremde. Und wenn man dann multiperspektivisch an die Themen rangeht, sieht man erstmal, wie vielfältig und komplex manche Sachen auch sind, aber auch wie spannend es ist, sich da reinzubuddeln und reinzugraben und für sich selber auch Ansatzpunkte zu finden. Die Art und Weise des Journalismus, den wir machen, der kommt so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum, heißt Constructive Journalism. Geht darum, dass man nicht nur Probleme skizziert und sagt, ey, die Welt ist schlecht und hier, bumm, ist was explodiert und bam, das ging auch schief, sondern wir versuchen ganz viel Lösungen mit reinzubringen und Leute zu finden, die eine coole Idee haben. Zum Beispiel in der Arbeitsausgabe haben wir Michael Bohmeier vorgestellt, der mein Grundeinkommen gegründet hat und versucht, Menschen ein Grundeinkommen angedeihen zu lassen, wo man dann ein Jahr lang ohne zu arbeiten und wie seine Träume verwirklichen kann.
Wunderbar.
Gute Idee, oder?
Gute Idee.
Also solche Sachen versuchen wir aufzufinden. Ganz viele Lösungsansätze kommen spannenderweise gar nicht unbedingt aus der Politik, sondern irgendwie aus der Zivilgesellschaft, von irgendwelchen coolen Initiativen. Ja. In der Arbeitsausgabe war zum Beispiel auch eine Geschichte drin, die kam lustigerweise aus der Politik. In Göteborg hat der Bürgermeister sich gesagt, ey, wir versuchen mal für wirklich schwere Jobs wie Altenpflege, versuchen wir den Menschen die Arbeitszeit zu verringern, zahlen ihnen aber das gleiche Gehalt. Also der Traum, die nicht mehr 40-Stunden-Woche, sondern irgendwie 32-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt. Und dann haben die einfach das 2 Jahre wissenschaftlich untersucht und begleitet. Und ich bin dann dahin gefahren, habe mit den Leuten im Altersheim gesprochen, habe mit dem Bürgermeister gesprochen und alle waren total begeistert. Meinten, ja, wir haben weniger Krankheitstage, die Leute sind alle viel glücklicher auf der Arbeit, sie können sich aber auch besser um die Leute kümmern, weil sie wissen, okay, der Tag ist nicht allzu lang. Also es bringt allen total was, wenn man über neue Modelle nachdenkt, wie wir irgendwie arbeiten wollen oder wie wir Demokratie entwickeln.
Wir haben gesehen, ihr nehmt sehr oft Bezug auf Schweden und auf schwedische Systeme und Modelle. Ist da eine Utopie drin oder wie kommt ihr dazu?
Hat so ein bisschen eine politische Tradition. Die skandinavischen Länder sind am ehesten als Wohlfahrtsstaaten bekannt. Das heißt, in ihrer politischen Tradition sind sie besonders gut darin gewesen, ein gutes Bildungssystem zu erstellen. Sie sind, glaube ich, immer noch, wenn man sich diese OECD-Indizes sich anguckt, sind sie noch immer weit oben. Auch Demokratie-Indizes sind die skandinavischen Länder weit oben. Das war so ein bisschen der Grund, warum wir viel nach Skandinavien gucken, weil Tatsache die Dinge dort besonders gut laufen. Dennoch, Neoliberalismus hat auch vor den skandinavischen Ländern nicht halt gemacht. Ja. Auch da ist nicht so, dass alles irgendwie Gold ist, was glänzt. Insofern gibt es aber trotzdem viele spannende Anleihen und viele interessante Sachen, die da ganz anders laufen als bei uns. Und das ist so lustig, weil Dänemark ist ja auch ein Nachbarland und man kann sich gar nicht vorstellen, dass bestimmte Sachen, die wir so entschieden haben, so zu machen, dort völlig anders laufen. Ja. Also ein Beispiel, die Arbeitslosenversicherung ist in Dänemark an die Gewerkschaftsmitgliedschaften gebunden. Das heißt aber auch, dass fast jeder in Dänemark noch Mitglied in der Gewerkschaft ist, was wiederum die Löhne nach oben gehen lässt, weil die Gewerkschaften viel stärkeren Stand haben in der Gesellschaft als bei uns, wo, keine Ahnung, wer noch Mitglied in der Gewerkschaft ist. Ich kenne, glaube ich, einen Kumpel, fällt mir gerade ein. Das war's aber auch.
Ich habe auch nur eine.
Ja. Immerhin. Also solche Sachen, das ist eigentlich ganz spannend, hinzugucken, wie machen es andere Länder, kann man davon irgendwie was lernen, was mitnehmen. Oder die Schweden laden die Besten des Jahrgangs in den, beim Abitur ein, Lehrer zu werden. Und sagen, ey, du hast ein richtig geiles Abi gemacht. Cool, wir wollen dich im Staatsdienst als Lehrer haben. Kommt man in Deutschland überhaupt nicht auf die Idee, so die Sachen irgendwie. Aber irgendwie als Staat, wenn ich überlege, was ist eigentlich richtig wichtig und Bildung sollte eigentlich wahrscheinlich eines der Sachen sein, die da unter den Top 3 landen, dann kann man sich natürlich auch überlegen, ey, wie kriege ich die besten Leute eigentlich für das Staatsamt Lehrer? Und ja, kann man so ein bisschen was lernen von den Nordlichtern.
Super spannend. Ich studiere auch in Schweden, deshalb finde ich das umso spannender. Witzig. Ich wollte noch fragen, weil du arbeitest ja auch bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und gerade zum Thema Demokratie jetzt beschäftigst du dich auch mit der Resilienz von Demokratien. Da wollte ich nochmal fragen, was genau versteht man darunter? Ich kenne Resilienz jetzt nur aus der Klimaforschung, aber was hat das Ganze mit Demokratie zu tun?
Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und die Widerstandsfähigkeit ist eigentlich ein psychologisches Konstrukt. Also wie gut oder schlecht sind Leute, um zum Beispiel mit Krisen umzugehen im Privaten. Und es gibt Leute, die kommen ganz schnell aus einer Krise wieder raus, die sagen, hey, kriegt mich nicht um, hier hingefallen, Krone aufrichten, aufstehen, weiter geht's. Und es gibt die Leute, die irgendwie eine Depression vielleicht bekommen aus einer Krise. Und Resilienz, dieses Konstrukt von Resilienz, wie gut sind wir oder wie schlecht sind wir mit Problemen oder Krisenfällen umzugehen, lässt sich auch übertragen auf Gesellschaften. Und in der Stiftung Neue Verantwortung gucke ich vor allen Dingen auf Mediensysteme, also gar nicht so weit weg alles von Katademos. Und die Frage, wie gut sind unsere Mediensysteme? Zum Beispiel, wie anfällig sind wir wenn es um Fake News geht oder Desinformation, irgendwie versuchen, unsere Wahlen zu beeinflussen. Und dann gibt es bestimmte Parameter, die gut funktionieren. Zum Beispiel ist das bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Selbst junge Leute, die ihn gar nicht gucken, unter Umständen, haben extrem hohe Vertrauenswerte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sagen, ey, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann gucke ich irgendwie Tagesthemen in der Mediathek oder Heute-Journal oder weiß der Geier was. Und das sind Dinge, die uns als Gesellschaft helfen, widerstandsfähiger zu sein, wenn irgendein Unsinn vielleicht von außen oder von innen oder von sonst wo kommt, als wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten. Dann ist die nächste Frage, das Bildungssystem spielt da auch rein. Lerne ich viel in der Schule, wie Medien funktionieren, wie Journalismus funktioniert, kann ich das unterscheiden? Warum ist die Süddeutsche Zeitung vielleicht eine bessere Quelle als RT Deutsch oder keine Ahnung, Epoch Times, was es so alles da draußen für gruselige Sachen gibt? Also solche Fragen stellen wir uns und dann ist es eher eine politische Organisation, eine Art NGO, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft arbeitet und wir versuchen vor allen Dingen herauszufinden, wie sich halt Technologie oder wie Technologien Gesellschaften verändern. Da geht es dann viel auch um Algorithmen, um die Frage, wie soziale Netzwerke einerseits Fluch sind für Demokratien, manchmal aber auch Segen. Also die Rechten versammeln sich da genauso gut, wie es die Fridays for Future-Protestler machen. Und wir gucken so ein bisschen, dass wir den politischen Prozess begleiten können und Politikern erklären können, was passiert gerade da draußen, was für Disruptionen sind unterwegs und wie können wir die aber so gestalten, dass im Bestfall alle davon profitieren.
Ich glaube, so das ein bisschen so das Problem an Fake News und Social Media ist, die Leute bleiben alle in ihrer Bubble, oder nicht? Also du kriegst immer nur die Nachrichten, die du sowieso schon, oder wie siehst du das?
Lustigerweise gibt es beide Phänomene gleichzeitig. Ja. Kommt auf soziale Netzwerke an. Wenn man bei Twitter unterwegs ist, glaube ich, dass ganz viele die Erfahrung haben, dass sie ganz viel rechten Unsinn sehen oder irgendwie Leute von der Welt oder von der Bild, die sie vielleicht gar nicht lesen wollen. Ja. Und Twitter springt eher so ein bisschen die Bubbles auf und gefühlt kriege ich heute viel mehr von der anderen politischen Seite mit, als früher, wenn ich nur die Taz im Abo hatte oder so. Also
es kommt ein bisschen auf welches Netzwerk, ja?
Ja, den Effekt haben wir genauso wie die Leute, die sich bei Facebook vielleicht ein bisschen einschließen. Und da passiert genau das, dass ich mich entscheide, nur noch die und die Sachen zu lesen und vielleicht auch einen Freundeskreis habe, die alle politisch eh nicht ticken oder ich hau die Leute raus, die mir politisch nicht mehr passen. Beide Effekte sind präsent. Einerseits das Auflösen der Echokammern, die es irgendwie ja auch im Analogen auch immer gab. Also wenn man überlegt, was sind so die eigenen Freunde, machen die vielleicht auch was mit Medien oder was mit Internet oder keine Ahnung. Also wer ist eigentlich so die eigene Peer Group und über welche Themen unterhält man sich? Und das gibt's, das ja transformiert sich in die Online-Welt genauso. Da ist sie gar nicht so unähnlich. Ich würde sogar sagen, im Zweifelsfall bricht es sich mehr auf, als man denkt.
Und ihr, wie habt ihr das gemacht bei Katademos? Ihr hattet ja auch bestimmt eure Bubble, die ihr erreicht habt. Habt ihr versucht, da rauszukommen und politisch vielleicht jetzt anders denkend motivierte Menschen damit auch zu erreichen? Oder war es eher, eure Zielgruppe zu bedienen?
Schwierige Kiste. Wir haben, unsere Zielgruppe waren erstmal wir. Wir haben ganz recht gesagt, wir machen das Magazin, was wir eigentlich selber gerne lesen wollen. So haben sich dann auch die Leute zum Projekt einzeln dazugefunden. Am Ende waren es irgendwie da über 50 Leute, die irgendwie ein Teil davon sein wollten und auch waren. Wahrscheinlich sind aber die Leute zu uns gekommen, die sich mit diesen progressiven politischen Fragen eh auseinandergesetzt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwen dabei hatten, der irgendwie Hardcore-AfD-Fan war. Ich vermute nicht.
Wahrscheinlich
sind wir auch ein bisschen bubbelig unterwegs gewesen. Die Redaktion saß halt in Berlin, die Kreation sitzt in Köln. Und dadurch hat man schon mal zwei Großstädte und füttert natürlich dann auch die Redaktion aus diesen Biotopen der beiden Großstädte zusammen. Das heißt, wir waren an vielen Stellen mit Sicherheit auch ganz schön bubbelig. Keine Frage.
Du hast ja im Vorfeld mir zumindest auch erzählt, dass es jetzt gar nicht weitergeht mit Katademos. Also ihr habt jetzt 5 Ausgaben rausgebracht, aber es kommt keine 6. Woher kommt das? Also wieso macht ihr nicht weiter?
Das hat so gut funktioniert, es ist immer mehr geworden. Die Kampagnen sind besser und größer geworden, habe ich gesehen. Warum ist jetzt vorbei?
Wir haben immer gesagt, als wir angefangen haben, haben wir uns überlegt, ey, wir machen 5 Ausgaben, machen auch ein Abonnement, legen die 5 Themen schon mal fest, auf die wir Bock haben, haben das irgendwie völlig basisdemokratisch abgestimmt, welche 5 Themen das auch sein sollen und haben dann gesagt, wir fahren dann aber irgendwann mal nach Brandenburg in irgendwie einen alten Gutshof, schließen uns dann Wochenende ein und überlegen, wie es weitergeht. Und haben das gemacht nach den 5 Ausgaben und haben uns eingeschlossen, nach der 4. Ausgabe war das, glaube ich. Die 5 haben wir dann noch gemacht, haben aber auch festgestellt, Print ist super geil, weil du sitzt wie unterm Tannenbaum zu Weihnachten und freust dich tierisch, wenn die Druckerei anruft und sagt, das ist gedruckt, kommt vorbei, guckt euch die fertigen Sachen an. Macht super Bock, ist das aber Tatsache von den Herstellungskosten, ist es genauso utopisch wie die Inhalte des Magazins. Das heißt, die Druckereikosten, die Vertriebskosten, das deutschlandweit an den Kiosk zu bringen, das sind alles große, große Posten.
Ja,
und wir haben natürlich gecrowdfundet, das Crowdfunding zahlt im Grunde den Druck und die Distribution, aber es zahlt leider nicht die Gehälter der Leute. Und wir hätten viel, viel größere Kampagnen machen müssen. Also so eine Ausgabe umgerechnet kostet eigentlich fast 100.000 Euro. Ja. Wenn man wirklich den ganzen Zeit- und Energieaufwand, da sind ja auch 50 Leute dran, Illustratoren, Fotografen, die Leute, die unsere Release-Party schmeißen, da kommen irgendwie DJs, die Musik machen. Es gibt natürlich in der Redaktion super viele Leute, die wollen irgendwo hinfahren, um, wie jetzt ich in Göteborg, auch die Möglichkeit zu haben, nicht nur irgendwie in Berlin sich Projekte anzugucken, sondern auch in die weite Welt zu fahren und dort zu gucken, welche Sachen sind super spannend, darüber zu berichten. Deswegen war das an vielen Stellen hoch motiviert vom Team und sieht auch super cool aus, aber an vielen Stellen hätten wir noch ganz andere Sachen gerne gemacht. Und diese nächste Stufe aber zu erreichen, ist in der digitalen Welt, wenn du ein Printmagazin machst, was nicht mal Werbeanzeigen macht, weil wir sagen, ey, Werbung finden wir auch doof, wir wollen im besten Sinne utopisch sein, haben wir nach 5 Jahren gesagt, war eine geile Zeit, merci beaucoup, aber wir machen mal eine Pause einfach und sagen,
frieren vielleicht nicht ein. Legitim, würde ich sagen.
Frieren das ein.
Das wünscht man sich so manchmal von so mancher Serie oder so, dass es dann irgendwann sagt, jetzt war es gut.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Deswegen haben wir erstmal gesagt, so ein bisschen total mit einem lachenden und weinenden Auge. Wir saßen auch in Brandenburg irgendwo auf dem Hügel, die Hälfte des Teams saß irgendwie völlig aufgelöst. Aber es war für alle irgendwie auch eine Entscheidung, die zwar schwer war, aber die sich trotzdem richtig angefühlt hat. Und es gab irgendwie Ideen, das zu transformieren ins Digitale. Ist natürlich auch nicht so einfach, weil im Digitalen weiß der Journalismus, das betrifft jetzt nicht nur uns, sondern das ganze journalistische System weiß ja noch weniger, wie er Geld verdienen soll im Vergleich zu den alten, guten, gedruckten Medien. Und ja, das ist jetzt irgendwie, der Kater sitzt im Gefrierfach und irgendwann tauen wir ihn vielleicht wieder auf und dann geht's weiter. Aber
also ich glaube, die Katze an sich ist ein Evergreen. Die kann immer wieder kommen.
Total. Glaube ich auch. Hier auf unserem Stapel von Kater-Demos liegt ja auch das Magazin mit dem Schwerpunkt Medien ganz oben. Und das wurde gar nicht über Startnext finanziert, haben wir gesehen. Ne? Was war denn da los?
Was ist denn da passiert? Das war die dritte Ausgabe Medien. Da haben wir gesagt, machen wir mal einen anderen Ansatz und haben Tauschanzeigen gemacht. Tauschanzeigen heißt, wir finden irgendwen, der uns total toll findet und uns eine Anzeige schenkt. Und das war die Zeit, die Brand 1 und die Taz. Die haben gesagt, ey, finden wir cool, bitteschön. Und das sind natürlich riesige Summen, die wir hätten bezahlen müssen, um in den Medien irgendwie eine ordentliche Anzeige zu schalten. Ja. Bei Brand 1 war es zum Beispiel die U3. Also die U-Seiten sind die Innenumschlagseiten. Das ist U1, U2, U3 und U4. Und das sind eigentlich die teuersten Seiten, um Werbung zu machen. Ja. Und wir haben hier eine Anzeige auf der U3 geschenkt bekommen, der Brand 1. Wow. Was wir aber nicht wussten, trotz dieser Anzeigentauschgeschichten, dass Printanzeigen funktionieren eigentlich nur, wenn du sie irgendwie vielleicht ein Jahr oder so immer wieder an derselben Stelle machst. Im Print ist es viel einfacher, rüber zu blättern und zu sagen, ey, was interessieren mich Anzeigen? Ja. Als jetzt vielleicht bei YouTube, wo man gezwungen wird, sich dann diesen nur einen Spot anzugucken. Wenn man Glück hat, kann man den weiterskippen. Also die Frage, wie Werbung wirkt, ist eine total wichtige Stelle. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal diese Tauschanzeigen und machen deswegen keine Crowdfunding-Kampagne. In der Hoffnung, dass es sich ähnlich rentiert.
Und, wie ist es ausgegangen?
Hat sich nicht ganz ähnlich rentiert an der Stelle. Crowdfunding war auf jeden Fall die bessere Möglichkeit gewesen. Aber für uns war es einfach spannend, das auszuprobieren. Ab der vierten haben wir dann wieder gecrowdfundet. Aber also auch das ist natürlich spannend, weil wir natürlich alle, die dieses Magazin gemacht haben, sind absolute Laien oder sagen wir mal Semi-Profis. Wir haben zwar irgendwie alle was mit Medien studiert, aber das war für uns alle das erste Magazin, was wir machen. Und man tapst an ganz vielen Stellen einfach manchmal gegen die Wand. Manchmal findet man irgendwie eine offene Tür und manchmal auch einen goldenen Pokal. Aber es ist völlig unterschiedlich. Und das macht aber auch so viel Spaß, sich auszuprobieren. Und gerade bei so einem Projekt, was einfach, wir haben auch entschieden, wann kommen die Dinger raus, wann wird gedruckt. Also das lag alles in unserer Hand. Und wir haben das gemacht, wie wir es wollten. Das ist natürlich die tolle Freiheit, wenn es ein eigenes Projekt ist, wo jeder nur mitmacht, weil er Bock drauf hat und keiner irgendwie gezwungen ist, da mitzumachen. Und da hat man natürlich ganz andere Freiheiten und kann ganz andere Sachen auch ausprobieren, aber läuft auch mal nochmal ganz anders gegen die Wand, als wenn man jetzt irgendwie einen dicken Verlag an der Seite hätte, die natürlich alles wissen oder naja, alles wissen die auch nicht.
Aber das macht ja dann auch so ein bisschen den Charme aus.
Total.
Aber ich werde mir auf jeden Fall auch noch eine Ausgabe mit nach Hause nehmen und mal ein bisschen lesen. Also ich fand vor allem, ich finde die Überwachungsfolge sehr spannend. Kannst du mal kurz erklären, wie hat die CIA Katzen verwanzt?
Das ist eine super gruselige Geschichte. Die haben tatsächlich versucht, richtige Katzen umzubauen. Also die hatte da irgendwie im Schwanz hatte die Arme eine Antenne drin und keine Ahnung, eine Kamera irgendwie unterm Fellkopf.
Scheiße.
Und die haben da irgendwie Millionen rein investiert. Das war irgendwie so 60er Jahre CIA. Und nachdem man dann Millionen in diese eine Katze, wahrscheinlich sind mehrere Katzen draufgegangen. Also das ist
auch, nein, weil wir gar nicht wissen, was haben die mit den Katzen gemacht.
Das ist wirklich ein bisschen gruselig.
Schweine mit den Katzen gemacht.
Und dann die erste Katze, die irgendwie diese gruseligen Prozeduren überlebt hat, wurde vor der russischen Botschaft ausgesetzt, um aufs Gelände der russischen Botschaft da zu laufen. Und dann kam irgendein Auto und hat die Katze direkt überfahren.
Und so, das ist eine wahre Geschichte.
Ja, so wahre Geschichte. Da gibt es alte Dokumente, die dann irgendwie so nach 50 Jahren gehen diese ganzen Geheimhaltungspflichten gehen dann drauf und dann werden so alte Dokumente veröffentlicht. Das ist eine Geschichte in der Überwachungsausgabe gewesen. Wir müssen natürlich dem Anspruch gerecht werden, immer auch eine Katzengeschichte unterzubringen. Und das war dann die Katzengeschichte der Überwachungsausgabe.
Und wie kommt man auf zu solchen Dokumenten? So, wie findet man das?
Gar nicht, wie wir drauf gekommen sind.
Wo kommt das her? Also,
das ist echt eine gute Frage. Vielleicht hat irgendwer ganz blöd angefangen und Überwachung und Katzen zu googeln. Versucht sich irgendwie dem Thema so zu nähern. Ich krieg's nicht hin. Yannick hat damals den Artikel geschrieben. Ich weiß noch, wer es war, aber wie er drauf gekommen ist, gute Frage. Aber wir haben dann immer riesige Redaktionskonferenzen. Vor den Ausgaben sitzen wir irgendwie gemeinsam
alle bei mir im Wohnzimmer. Sehr witzig vor, ist ganz speziell mit der Katzenfolge.
Es gab einfach mal Katzenzungen zum Naschen, um authentisch zu sein. Und dann haben alle irgendwie ihre Themen mitgebracht, haben gesagt, ey, ich will das machen oder ich will darüber schreiben, wie, keine Ahnung, die Welt heute wäre, wenn wir irgendwie George Orwells Roman irgendwie nochmal in die heutige Zeit übertragen würden mit Donald Trump als amerikanischen Präsidenten und Facebook und dem ganzen Überwachungskapitalismus à la Social Media, den wir haben. Was wäre dann George Orwells Dystopie? Es wäre wahrscheinlich noch ein Stückchen gruseliger, als es damals schon war. Ja.
Krass. Vielleicht nochmal zurück zu den Crowdfunding-Kampagnen, weil nach 4 Kampagnen seid ihr jetzt quasi Crowdfunding-Profis. da wollte ich fragen, vielleicht hast du ja ein paar Tipps für unsere Starterinnen und Starter, die jetzt vielleicht gerade zuhören. Was ist wichtig für eine Kampagne? Was kann man falsch machen, aber vielleicht vermeiden? Oder was fällt dir da so ein?
Fällt mir eine ganze Menge zu ein. Okay. Weil wir natürlich auch probiert haben, uns ausprobiert haben, auch während der Kampagne haben wir immer wieder andere Sachen gemacht und versucht, was wichtig ist. Crowdfunding ist echt eine Menge Aufwand. Man muss eine ganze Menge vorbereiten. Man muss natürlich ein cooles Video am Start haben, wo man seine Idee gut rüberbringen kann. Man muss sich Gedanken machen über die Incentives, die man an die Leute ausspielen kann. Ist irgendwie was Cooles dabei. Bei dem Magazin ist es natürlich nice. Du kriegst direkt irgendwann was Gedrucktes zugeschickt und die Leute können sich darauf freuen. Und das ist irgendwie nice, weil das vielleicht einfacher oder zugänglicher ist, als wenn du irgendwas unterstützt, was aber dann irgendwie Brunnen baut irgendwo und du hast vielleicht von dem Brunnen selber irgendwie gar nichts. Also ich glaube, das ist schon mal gut, wenn man selber ein Produkt oder eine Idee entwickelt, die was zum Anfassen oder einen Mehrwert auch für die Hörer bietet. Und sonst ist das echt wichtig, sich Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, macht man irgendwie Pressearbeit, was ist mit, wie stelle ich Öffentlichkeit her für meine Idee? Startnext ist natürlich eine coole Plattform, aber die allein reicht nicht, um die Leute zusammenzukriegen, die dann irgendwie am Ende sagen, ey, irgendwie cooles Projekt, also schaffe ich es irgendwie vielleicht mal bei der Radiosendung vorbeizuschauen, lädt mich irgendwie in ein Magazin ein, schreibt irgendwie einen coolen Text drüber. Also solche Sachen müssen vorbereitet werden, da braucht man aber auch Leute, die sich ein bisschen damit auskennen. Gerade wenn es um größere Summen geht, dann sind das alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen war für uns immer wichtig, dass wir das Crowdfunding nicht unterschätzen, da viel Zeit und Liebe rein investieren, damit wir irgendwie auch ein lustiges Video am Ende haben und am Ende auch auf die Summe kommen. Und die 4 Wochen, die man dann crowdfundet, die sind natürlich auch immer, man ist irgendwie, jeden Tag guckt man nach, ist es mehr geworden, oh Gott, wir stehen noch 300 Euro. Also man wird auch so ein bisschen wahnsinnig, aber es ist auch immer total lustig, die Zeit. Und am Ende haben wir uns dann immer selber auch mit einer riesen Party belohnt, wenn alles geklappt hat. Genial. Und genau, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man sich viele Gedanken macht zu allen Einzelteilen, die Startnext einem ja auch quasi hilfreicherweise abfordert und sagt, ey, überlegt euch ein cooles Bild oben drüber, also ihr braucht ein cooles Teaserbild, holt euch irgendwie einen professionellen Fotografen ran, damit es nicht so aussieht, als ob da irgendwie 3 Verrückte sich mit dem Handy im Park fotografiert haben. Könnte auch funktionieren, wer weiß.
Ganz wichtig, guter Tipp, gut zu hören. Ich fand es übrigens sehr witzig, dass ihr einmal, habt ihr das eigentlich im Prinzip das gleiche Video genommen, aber hat Deichkind Arbeit nervt drüber gespielt. Fand ich super genial. Das hat auch perfekt gepasst zu eurer Ausgabe.
Da dachten wir auch, ey, können wir Deichkind fragen, ob wir den Song kriegen?
Genau, also, ja, das wird die nächste Frage. Mal da
irgendwie, aber im Management an, haben wir gesagt, ja, wir kommen mal hier, bababa, was mit Katzen und Politik? Und die so, ja, könnt ihr haben, nehmt den Song. Und wir so, geil. Yes. Geil. Und haben dann tatsächlich, ja, wirklich Schnipsel von dem alten Video genommen und haben so eine Karaoke-Version dann zum Crowdfunding gemacht. Das war sehr lustig.
Ja, ich habe es mir heute Morgen erst angeschaut, ich muss super lachen.
Das zeigt ja auch, dass man super kreativ werden kann beim Crowdfunding, ne? Also
gerade bei den Videos kann man natürlich so viel Unsinn machen. Also das hat uns auch immer total Spaß gemacht, sich an einem Wochenende einzuschließen. Natürlich braucht man irgendwie einen Regieplan, muss überlegen, wer macht was, was ist der Content, den ich rüberbringen will, habe ich überhaupt die Technik dafür. Ja. All solche Fragen waren für uns auch, wie die Kanzlerin sagen würde, Neuland am Anfang, das zu machen. Man wird dann aber auch immer schlauer von Crowdfunding. Kampagne zu Crowdfunding-Kampagne und von Video zu Video. Und das haben wir dann auch gemerkt, weil dann auch die Summen größer wurden, weil man natürlich auch ein bisschen bekannter war am Ende und die Leute gesagt haben, ey, war ein super geiles Magazin, hol dir unbedingt die nächste Ausgabe. Und man lernt natürlich auch dazu.
Ja.
Insofern, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, wären wir irgendwie auch so alte Hasen und alte Füchse und alte Häsinnen und alte Füchsinnen, wenn wir das machen würden. Ja.
Und wenn ihr jetzt nochmal ein Magazin machen würdet, was wäre denn dein Lieblingsthema? Was würdest du gerne nochmal angehen? Gibt es da eins?
Themen gibt es ohne Ende. Ich hätte so viele Themen, die ich gerne machen würde. Ein Thema, was mich mega interessiert, klingt super trocken. Ich glaube, es ist aber wirklich spannend. Steuern. kein Scheiß, aber was wird eigentlich besteuert? Klingt jetzt wieder so ein bisschen fachsimplerisch, aber in den 80er Jahren hat sich die Produktivität, also wie gut wir als Gesellschaft sind, Arbeit umzusetzen in Güter, hat sich abgekoppelt von der Einkommensfrage. Und die Produktivität ging krass nach oben, weil wir natürlich die Digitalisierung, jetzt spürt hier einer im Hintergrund.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es hier gerade plätschert, vielleicht duscht da gerade.
Beißt da nichts, wird mittags geduscht, so ist
richtig.
Jetzt wissen wir es.
Nein, wir haben hier natürlich keine Dusche, aber hier gehen Rohre durchs Büro. Ah, und die hört man jetzt gerade.
Also die Produktivität
vielleicht weiter oben.
Hat sich entkoppelt vom Einkommen. Durch die Digitalisierung sind wir heute viel besser, Sachen herzustellen, Maschinen übernehmen, die Fertigung in Fabriken. Immer weniger Menschen sind also nötig, um Dinge herzustellen. Und wir haben uns aber keine neuen Gedanken gemacht, oh Gott, was ist eigentlich, wenn wir irgendwann von Maschinen übernommen werden? Die Frage haben wir uns natürlich auch in der Arbeitsausgabe gestellt. Wie besteuern wir dann? Wen besteuern wir? Besteuern
die Maschinen?
Zum Beispiel.
Also wenn die ein Gehalt kriegen, dann ja.
Wenn die ein Gehalt kriegen. Aber solche Fragen sind total relevant oder auch in der ganzen Klimadiskussion, CO2-Steuer. Also wie schaffe ich es irgendwie, Steuern sollen ja lenken und uns helfen
Natur,
irgendwie.
Ne? Hm? Wie besteuert man Natur?
Wie besteuert man Natur? Frage, oder wie hilft man wiederum uns, die Dinge zu konsumieren, die vielleicht möglichst wenig CO2 verursachen? Solche Fragen sind eigentlich gar nicht so unspannend, wie man denkt. Und da ist Steuern, glaube ich, gar kein so uncooles Thema. Aber sonst von Klima über Bildung über Entwicklungspolitik, keine Ahnung, die Themen sind endlos. Mobilität finde ich auch super spannend.
Wir stellen immer zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir immer eine Frage. Und die würde ich jetzt einfach mal reinwerfen. Was würdest du tun, wenn du 20 Millionen Euro hättest? Einfach so auf einen Schlag. Was würdest du jetzt machen?
Ich würde, glaube ich, das Magazin weitermachen.
Du würdest einfach das Magazin weitermachen.
Millionen, mit 20 Millionen könnte ich mir ein schönes Backsteingebäude als Redaktionsgebäude nehmen. Die 50 Leute könnten alle ordentlich dafür bezahlt werden, für das, was wir machen. Wir würden versuchen, uns irgendwie auch digital zu transformieren, irgendwie eine coole Liquid-Democracy-Plattform vielleicht auch zu werden, wo Menschen, die die Themen lesen, dann irgendwie auch mitgenommen werden und sagen können, ey, fand ich geil. Wir hatten zum Beispiel in der Arbeitsausgabe, haben Leute ihren Job gekündigt, nachdem sie das gelesen haben mit der 4-Tage-Woche oder haben ihre Arbeitszeit reduziert und solche Mails haben uns dann erreicht. Und die coolen Ideen, die wir irgendwie hier im Print angefangen haben, könnte ich mit 20 Millionen natürlich auch noch größer machen und ausweiten. Und da hätte ich schon Bock drauf.
Geil. Also
vielleicht hört ja gerade ein Investor zu. Dann,
Hallo da draußen. Ne?
Aber genau, zum Abschluss vielleicht nochmal. Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt bestimmt mega Bock bekommen, Kater-Demos auch mal selbst zu lesen. Wo kann man sich das denn jetzt noch bestellen oder kaufen? Oder?
Gibt's noch welche?
Gibt's noch welche, ja.
Ein paar sind noch übrig, von einigen nicht mehr viele. Wir haben einen Online-Store auf katerdemos.de, ist der verlinkt und da kommt man noch an einige alte Ausgaben ran, solange sie noch vorliegend sind. Aber ich glaube, gerade Arbeit ist
vielleicht haben sie auch irgendwann mal einen Sammlerwert. Also vielleicht ist es auch eine Investition.
Wie so Überraschungsei-Figuren.
Ja, genau, genau. Irgendwann auf dem Schrödemarkt sitzt dann einer mit so einem Stapel davon und sagt,
tausche Medien gegen
Überwachung. 100 Euro für Medien.
Ohne Katze natürlich. Wird in Katzen bezahlt, wie in Kamelen.
Genial.
Alexander, cool, dass du da warst. Das war gerade sehr spannend, sehr witzig auch.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir verabschieden uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr da wart, eingeschaltet habt. Shared den Podcast, liked ihn.
Sagt uns, wie ihr ihn fandet. Schreibt gerne einen Kommentar.
Und schaut euch den Kater mal genauer an. Er ist ziemlich spannend.
Ja, genau.
Tschüss.